Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 293. Es ist der 2.5.2021 und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und ja, da steigen wir direkt ein mit der großen Veranstaltung in England. Da gab es ja doch etliche interessante Kämpfe. Beginnen wir auf der Undercard, so ein bisschen, ja, so chronologisch, wie es etwa war. Und da steigen wir ein mit dem Kampf Chris Eubank Jr. gegen Marcus Morrison. Ja, Eubank Jr. wurde jetzt von Roy Jones Jr. trainiert, hat den Trainer gewechselt. Und das sah man auch so ein bisschen im Ring, oder Samira?
Ja, auf jeden Fall. Man hat gesehen, dass sie sich sehr gut verstanden haben, finde ich. Also, dass er so diesen Stil auch eher unterstützt, ne, von Chris Eubank. Dass er ist ja auch so ein bisschen manchmal, Roy Jones Jr. auch so ein bisschen teilweise so spielerisch gewesen. Ich meine, der hat das Verständnis dafür, der treibt es ihm nicht aus und versucht ihn halt so zu verbessern, wie es halt mit seinem Stil geht. Und das hat man auf jeden Fall gesehen. Auch wenn er halt Chris Eubank sehr langsam begonnen hat, finde ich. Also ein bisschen so sehr abwartend. Die erste Runde hat er für mich auch dann verschenkt, weil er einfach sehr zurückhaltend dann geboxt hat. Marcus Morrison hat da einfach mehr gemacht und dann wurde es aber sehr, sehr klarer Kampf. Eubank hat halt dann immer mehr so mit ihm gespielt. Man hat es halt auch gesehen, dass er ihn eigentlich, wenn er will, halt total unter Kontrolle hat und ihn hätte wahrscheinlich auch schon in der zweiten Runde ausschalten können. Da war Morrison ja auch schon hurt und man hat gesehen, dass Eubank jetzt nicht unbedingt so nachsetzt, sondern seinen Stiefel langsam runterboxt, Ringerfahrung sammeln will, mit seinem neuen Trainer schauen will, wie die Zusammenarbeit klappt, dass die Anweisungen kommen, dass er sie umsetzen kann. Hat natürlich ab und zu auch diese arroganten Moves gemacht, ne, wie man das von ihm und seinem Vater so ein bisschen kennt, aber konnte er sich auch leisten, weil er eigentlich dann jede Runde bis zur 10. bei mir dann dominiert hat, gewonnen hat und ja, und man hat halt gemerkt, der Gegner hat echt viel gefressen, viel kassiert, ist natürlich stehen geblieben, muss man ihm hoch anrechnen, so, aber technisch natürlich völlig unterlegen und das war ja auch eher so ein lokaler Boxer, der da seine Chance dann einmal bekommen hat, dann in Manchester zu boxen. Sonst war er selten woanders. Einmal hat er noch in Rom geboxt, sonst meistens in UK, oft in Manchester natürlich. War natürlich eine große Chance für ihn, aber da war halt nicht viel zu holen. Also ja, manchmal war es ein bisschen nervig für mich, diesen Stil von Eubank zu sehen, auch wenn ich ihn eigentlich gerne mag, aber manchmal wartet er mir einfach zu viel. Also ich weiß nicht, wie du das findest, aber wenn er dann so sich zurückzieht und dann so stehen bleibt und so wartet, bis der Gegner kommt und dann so ein bisschen so ihn lockt, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel.
Also ich fand das schon, er wäre natürlich drückend überlegen. In der zweiten Runde hat er ihn schon ein paar Mal richtig gut getroffen gehabt. Und da war Morrison schon gezeichnet so, da lief noch Blut aus der Nase und so und der machte da irgendwie keinen guten Eindruck mehr auf mich. Da dachte ich, oh, ewig geht das Ding aber heute nicht. Aber dann die Runden danach, wie du schon sagtest, fand ich das auch. Er hat einfach also abwartend vor Morrison gestellt, das fand ich so ein bisschen, obwohl ich dem Eubank gerne Zuschauer sonst, aber es war so ein bisschen ermüdend, fand ich. Und wahrscheinlich auch wenig zielführend, der hat einfach nur gewartet, was er gemacht hat, der Morrison, und hat dann reagiert darauf. Ja, also begeistert hat es mich nicht. So ein bisschen hat man das schon gemerkt, dass Roy Jones die trainierte. Irgendwie hat er die Hände so ein bisschen anders gehalten und so, das schon. Aber jetzt einen Quantensprung habe ich da nicht gesehen. Und ich hätte schon gerne gesehen, dass er den auch noch gefällt hätte. So ein bisschen aggressiver daran gegangen wäre noch. Weil das war, weiß ich nicht, ob das so nötig war. Aber er war lange raus, hat ja wirklich lange nicht gekämpft. Und das war ja quasi sein Comeback mehr oder weniger, wenn man es so nennen kann, oder sein Neustadter unter Sauerland.
Unter Wassermann Boxing.
Ja, Sauerland, Wassermann.
Ja. Aber sagen wir mal so, er hat ja auch im Postfight-Interview dann gesagt, dass er wirklich dann, aber das sagen ja alle, dass sie dann halt nach einer langen Pause halt wieder diese Ringluft schnuppern wollen. Aber das würde ich auch sagen, wenn ich den K.O. nicht schaffe. Aber sein letzter Kampf war halt irgendwie im Dezember 2019 gegen Matvei Korobov. Aber es stimmt schon. Also ich habe mir auch so mindestens in der zweiten Hälfte habe ich mich so gefragt, so wann kommt denn jetzt der K.O.? Also man hat einfach die ganze Zeit so irgendwie so gewusst, eigentlich müsste jetzt, oder so gehofft, eigentlich müsste jetzt der K.O. kommen, weil der Gegner war so unterlegen. Und dann hast du schon richtig gesagt, dann war das irgendwie so ein bisschen ermüdend, so das dann 10 Runden sich anzugucken, und es wäre vielleicht auch dann 12 so gegangen, obwohl das eigentlich so, ja, eigentlich hätte der den früher fällen müssen, ne, vom Niveauunterschied so ungefähr.
Ja, auf jeden Fall. Aber er war aktiv, und ja, die Aussagen von Boxern, die muss man auch nicht immer so für voll nehmen. Grundsätzlich wird immer, um die eigene Leistung zu erheben oder besser zu gut zu verkaufen, wird der Gegner grundsätzlich immer stark geredet. Und dann wird immer noch behauptet, dass man natürlich nicht 100% bei der Leistung wäre. Man wäre lange raus und muss jetzt wieder reinfinden, und nach der Verletzung und nach der Niederlage. Und ja, man redet das sich halt immer so ein bisschen schön tendenziell, ne? Und ja, das war ja schon eine Hören- und Veranstaltung und Wassermannwald Co-Promotion. Ja, muss man sehen, wie es da weitergeht. Ne? Aber gut. Wir haben ja auch dazu einen netten Post erhalten, wo wir ein bisschen kritisiert worden sind. So was wir gesagt haben zu Wassermann. Ja. Das halt immer die, es ist immer so eine Sache, was für eine Sichtweise man so auf die Dinge hat. Und Wassermann.
Aber der wurde ja wieder gelöscht.
Ja,
von daher können wir ihn ja gar nicht vorlesen.
Das stimmt. Aber so Kontext, so war das, da frage ich mich sowieso, wer das geschrieben hat. Vor allen Dingen, da wurden dann Namen erwähnt, die uns gegenüber, über die wir gar nicht so richtig geredet haben.
Das schon, oder die wir gar nicht auch kritisiert haben. Also nicht bewusst, also weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also ja. Es stimmt ja auch, jeder hat ja auch wirklich immer, jeder ist auch in einer sehr anderen Perspektive, wie er auf den Boxsport schaut oder auch in welchem Bereich er arbeitet oder gearbeitet hat. Und deswegen sind die Perspektiven halt auch oft sehr unterschiedlich, und die Wahrnehmung auch. Und auch die Fanbrille und ja, das ist halt... Ja, ist halt so ein bisschen...
Ich würde trotzdem so grundsätzlich nicht unglaublich davon abweichen, was wir gesagt haben. Außer so ein paar Sachen so wie, ja, weiß ich nicht, der hat da geschrieben irgendwie so Weltstar Russell Westbrook, das ist ein NBA-Spieler, der ist einfach ein ineffizienter Scorer. Der wird wahrscheinlich nicht Meister oder irgendwann mal, ich weiß nicht, der ist jetzt auch nicht so der begehrteste Mann der Liga. Und so richtige Weltstars, das sind für mich so Leute wie Canelo Alvarez im Boxen oder LeBron James im Basketball. Das sind für mich Weltstars.
Ja, die anderen kannte ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist ja auch, ach so, wir haben übrigens den Kommentar, weil wir den noch hier im Chat hatten. Und wir wissen eigentlich auch den Namen, aber eigentlich ist der jetzt kein Name, den man in der Boxwelt kennt. Dan Assoline, wenn es überhaupt echt ist, was ich eh bezweifle. Wenn du willst, kann ich es vorlesen, wenn du möchtest.
Ach, alles gut, alles gut. Der kann sich gerne mal melden. Der Kontext war ja, dass wir ziemlich ahnungslos sind und so. Wir können gerne mal miteinander sprechen.
Ja, ich hatte ihn ja auch eingeladen, dass wir mal zusammen eine Folge aufnehmen. Da kann man sich auch austauschen, auch die unterschiedlichen Perspektiven bereden. Ich meine, wir beharren jetzt auch nicht darauf, dass wir immer recht haben.
Nein.
Und wenn jemand halt irgendwie uns da ein bisschen mehr über Wassermann-Boxing informieren kann. Wir sind jetzt auch nicht solche Leute, die da irgendwie jetzt die ganzen Gewinne recherchieren, und ich finde, Geld sagt jetzt auch nicht unbedingt alles aus. Also nur wenn man irgendwie viel Geld hat, heißt es das nicht, dass man irgendwie dann im Boxsport dann ganz weit nach vorne kommt und da gute Sachen machen kann. Also das ist ja auch ein Unterschied so. Aber auf jeden Fall, wir sind ja immer offen so. Aber da das jetzt eh wieder gelöscht wurde, deswegen brauchen wir darüber eigentlich gar nicht mehr zu reden, weil dann hat sich's für mich dann auch erledigt. Weil wenn jemand das dann nicht mal stehen lassen kann, dann fühlt er sich wahrscheinlich doch nicht so sicher mit seiner Aussage oder Kritik.
Ja. Wer weiß, ne? Oder es ist halt zu offensichtlich, aus welcher Richtung man selber kommt.
Er war ja sehr emotional, auch wenn der das nicht wahrnehmen wollte.
Grundsätzlich kann man manche Dinge halt verstehen, je nachdem, wo man tätig ist und so, dann findet man das vielleicht nicht so immer nett, was wir sagen. Aber zumindest, ja,
Nein, aber wir sagen ja nur das, wie es auf uns als Boxfans quasi wirkt. So die Außenwirkung oder wie wir das aus unserer quasi Boxfan-Brille-Sicht einschätzen können nach jahrelanger Erfahrung im deutschen Boxsport. So, da gab's schon, ich habe schon so viele Projekte, Boxställe, Promoter, Sponsoren in den Jahren erlebt und die meisten reden halt nur heiße Luft und deswegen ist man halt sehr skeptisch geworden, wenn da immer so neue Sachen kommen, weil echt wenige gibt es noch oder zum Beispiel Pollex Promotion, gibt es die noch? Also ich meine, das sind so alles Boxer, die es gibt mal was und dann gibt es die auch wieder ganz schnell nicht mehr und deswegen, ja, ja, ist ja wirklich so.
Ja, das ist gerade im deutschen Bereich, ist der Wahnsinn.
Deswegen sind wir halt auch so ein bisschen skeptisch immer bei diesen neuen Sachen, gerade wenn das jetzt nicht so von vornherein irgendwie ganz große Namen sind oder irgendwie Anthony Joshua unter Vertrag und große Kämpfe, sondern wir gehen das halt behutsam an. So. Unser Lob muss man sich erarbeiten.
So auch bisschen. Wir können manchmal loben, aber oder ich seltener als du vielleicht, aber das ist so.
Ja, darin sind wir nicht so gut, aber das können andere übernehmen, machen ja auch andere. Von daher. Reden wir mal weiter über die Matchroom-Card, die war auch sehr, sehr speziell.
Ja, ja. Also
Mittelgewicht auch haben wir jetzt abgeschlossen.
Okay, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen abweiche von der Krone, aber egal. Ja. Wir muss das jetzt ansprechen. Im Light Heavyweight kämpfte Dimitri Bivol gegen Craig Richards. Bivol sicherlich der beste, boxerisch beste Mann auf der Card. Ich denke, da ist er über jeden Zweifel erhaben. Kämpfte gegen Craig Richards auswärts. Ja. Zum Kampf braucht man eigentlich nicht viel sagen. Bivol gewann meines Erachtens jede Runde. Aber die Punktrichter sahen das nicht so. Einer scorte 115-114, einer 115-113 und einer 118-110. Zapperlord. Also wie man da ein 115-114 und 115-113 sich zurechtscoren kann. Zwei Runden 118-110 geschenkt, so, ne? Von mir aus. Das ist, also, ja, sei es drum. Aber 115, 113, 115, 114. Wie können Punktrichter darauf kommen, dass der Kampf so ausgegangen ist, Samira? Die Welt war erstaunt.
Ja, die Welt war gestern öfter, glaube ich, erstaunt. Ich auch. Also ich war, nach jedem Kampf war ich fast erstaunt. Nach jedem zweiten war ich so ein bisschen geschockt. So. Ja, also erstmal WBA, WM, Halbschwergewicht zwischen Dimitri Bivol und Craig Richards, ne? Bivol wurde ein bisschen kritisiert, auch von den Kommentatoren, dass der halt jetzt nicht so einen actionreichen Stil hat. Da wurde jetzt auch ein bisschen so die Punching Power in Frage gestellt, obwohl er halt echt Runde 1 bis 12 hat er bei mir wirklich auch locker jede Runde gewonnen. Also da gab's halt, erst nach vorne gegangen, er hat gute Konter gesetzt, er hat Druck gemacht, er hat schon ab der zweiten Runde mit seinem Gegner auch gespielt, er hat alles dominiert, variabel, kompakt, zu gefährliche Konter, hat alles eigentlich gemacht, was ein guter Boxer machen muss, hat von seinen Reflexen auch gut gelebt, man hat gesehen, er ist da, geht keine Gefahr und so. War, vielleicht hat ihm ein bisschen diese Lockerheit gefehlt, um dann irgendwie ein K.O. zu landen. Es wurde ja dann auch von Boring B-Ball gesprochen, so was, ja, klar, es ist halt so ein bisschen, es war ein bisschen eintönig, man muss schon sagen, da war fast jede Runde gleich, aber weil jede Runde gleich dominant war, aber ich glaube, das hat halt auch mit dem Gegner zu tun, weil wenn er einen besseren Gegner hätte, dann hätte er auch anders boxen müssen. Also natürlich ein K.O. wäre schön gewesen, so, das ist klar, das war jetzt wirklich nicht so ein spannender Kampf, aber dazu gehören ja halt auch immer zwei Boxer, die irgendwie auf Augenhöhe sind und da waren die halt nicht auf Augenhöhe, ne? Das war halt Bivol, der extrem gut war und dann war halt Craig Richards, der da halt die Runden überlebt hat und der Kampf war halt kein Stück eng und Bivol ist halt ein krasser Techniker, natürlich wäre ein K.O. schön gewesen, er hat jetzt auch länger keinen gelandet, so in seinen letzten Kämpfen, sein letzter K.O. vorzeitiger Sieg war am 3.3.2018 gegen Sullivan Barrera, TKO in der 12. Runde. Aber danach waren halt in Anführungsstrichen nur noch Punktsiege. Aber die Gegner werden natürlich auch immer besser. Das darf man halt auch nicht vergessen. Zwischendurch, okay, vielleicht auch nochmal schlechter, so wie Lenin Castillo, der Gegner davor. Aber ja, klar, es war jetzt kein Actionkampf, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es für mich langweilig war. Ich finde, das war einfach nur der falsche Gegner. Oder was meinst du?
Ja, also der falsche, ja, sicher. Ich meine, was will man denn mehr von einem Boxer, außer dass er jede Runde gewinnt und dominant ist? Und das ist Bivol. Der ist vielleicht auch nicht für jeden schön anzuschauen, aber er ist halt sehr effizient und ihn will einfach auch keiner boxen. Er ist kein großer Name, Bivol kennt niemand, aber er ist halt fürchterlich gut. Und der kriegt einfach keine Kämpfe, als ob jetzt Alvarez gegen ihn kämpfen wollen würde. Ich glaube das nicht. Das ist ein Mann, den meidet man. Da kann man nur verlieren gegen solche Leute. Und irgendwie boring oder so finde ich das gar nicht. Das ist einfach ein ziemlich perfekt ausgebildeter Boxer, dem, ja, um wirklich ein Superstar zu werden in Augen der Masse, sicherlich die Punching Power so ein bisschen abgeht. Das ist sicherlich so, aber so boxerisch gut ausgebildet ist der, das ist schon ziemlich nah an der Perfektion. Also der ist schon ein wahnsinnig starker Boxer und ich weiß nicht, die ganzen Bewegungsabläufe, das ist ja eigentlich so, wie man es lernt und wie man es machen sollte. Und das ist ja schon, ich sehe den gerne, weil ich finde das schon, auch wenn es vielleicht für manche boring ist oder so, aber das ist, finde ich, schon ein guter Mann und durchaus beeindruckend anzusehen. Der hat natürlich nicht die Punching Power jetzt von BTBF oder sowas, aber den Skill hat er. Der ist einfach vom Skill ganz weit vorne und da wird's auf der Welt, gibt's da nicht viele, die den besiegen können. Und das muss man würdigen. Und was die Punktrichter gesehen habe, ich finde, das ist einfach ein ziemlicher Skandal.
Ja, ein Skandalpunkturteil muss man wirklich. Also bei mir 120, 108, ganz klar. Du hast den auch so gepunktet, ne? Jede Runde, ja. Lieber. Also jeder normale Mensch hat, glaube ich, diesen Kampf so gepunktet. Und da dachte ich mir auch schon so, was sind das da für Punktrichter? Also wirklich, da muss man sich schämen. Also, okay, selbst 118, 110 kann ich nicht verstehen. Aber 115, 114, also beim besten Willen nicht. Also wie ist das möglich? So, ich frage mich da wirklich, wie ist das möglich? Wie kann man so einen gleichförmigen Fight, wo jede Runde einfach Überlegenheit vom Bivol zu sehen war, mit so knapp Punkten, also da läuft irgendwas nicht mit normalen Dingen. Also das wirklich, das kann man einfach nicht geben. Also da muss man einfach biased sein, keine Ahnung, das geht, also da kann man auch nicht sagen, da war irgendwas eng oder so, da kann man sich auch nicht um Runden streiten, weil das war es nicht, ne, das ist, also wirklich, da kann man sich nur aufregen, so, wenn ich, so natürlich hat der richtige Mann dann gewonnen, aber ich reg mich da trotzdem immer auf, weil ich frag mich, was sitzen da denn für Leute und durch was gucken die da, also so wie bewerten die diese Runden und warum dürfen die da überhaupt sitzen, wenn die so punkten, die dürften eigentlich nie wieder einen Kampf punkten, finde ich, wer so eine Scheiße veranstaltet.
Ja, und wenn das irgendwelche Leute neutral so sehen, oh, das war ja doch, die sehen die Punkte dann irgendwo bei Boxrec oder so, denken sich, oh, das war aber echt ein enger Kampf. Und dann denkst du, nein, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wenn man denen dann noch irgendwie einen Draw zugeschustert hätte oder so, boah, ich wäre so böse, hätte ich wieder enorm Hass bekommen. Bekomme ich so auch. Aber
den habe ich
aber
auch noch
das
dann
ist schon, später also, bekommen. Was kann man denn mehr machen? So, das ist halt gut.
Ja, natürlich, der K.O. wäre halt dann klarer gewesen, ne? Aber er ist halt auch nicht so viel Risiko dann eingegangen und deswegen, aber trotzdem, man muss das, K.O. finden halt immer Leute sehenswerter, weil das beeindruckend ist, aber kann man halt auch nicht immer erwarten, gerade so von Leuten, die jetzt auch irgendwie nicht so in Shape, also nicht in Shape, wollte ich sagen, sondern die gerade nicht so viele Kämpfe in letzter Zeit hatten. Das ist ja bei fast allen wegen Corona jetzt so, dass die nicht alle so oft geboxt haben. Ich meine, Bivol ist auch lange draußen gewesen, darf man auch nicht vergessen, ne? 2019 das letzte Mal geboxt, so. Das ist halt das Ringrost und so, dieses Gefühl, das geht halt abhanden, wenn man lange nicht boxt. Und das, manche sind da ein bisschen gehemmt, sind einfach nicht so locker und so. Das hat schon auch bei einigen konnte man sehen, das hat auch was mit der Leistung gemacht, wenn man nicht so aktiv im Ring ist.
Und es ist ja auch so, dass das Bivol ist, es war einfach noch nicht seine Heimkarte und man sieht ja auch, welchen Stellenwert er im Boxen hat. Er muss nach England gehen und auf der Undercard kämpfen quasi. So kann man es ja sagen. Bei so einem Kampf kriegt dann so ein Urteil, ist schon übel, ne? Wenn ich so sehe, im Verlauf der Karte, Campbell-Hatton steht zwar bei Boxrec ganz unten auf der Karte, so, aber er hat nach ihm geboxt. Und das sind ja boxerische schon solche Welten. Also Campbell-Hatton hat seinen zweiten Profikampf gemacht gegen Levi Dunn, einen 0-4-0-Mann. Ja, und auch da hat man wieder dann gesehen, ich will gar nicht zu viel drauf eingehen, also wäre das nicht Campbell-Hatton, der Sohn von Ricky Hatton, dann würden wir wahrscheinlich über den Kampf gar nicht reden, aber so hat er so Clubfighter-Niveau, weiß ich nicht, so Kleinring-Veranstaltungsniveau gehabt. Also der Campbell und der Gegner auch und auch wieder überschaubare Leistung. Deswegen, ich habe mich sowieso gewundert, warum er so spät auf der Karte ist, weil will er jetzt im nächsten Kampf schon Hauptkämpfer sein oder wie stellt man sich das vor? Dann müsste man ja eigentlich noch ein paar Jahre irgendwie auf der Undercard verstecken, den langsam aufbauen, den mal 2-3 Jahre bei einem guten Trainer lassen und dann mal gucken, ob es da irgendwie eine Steigerung gibt. Aber den so früh in der Karriere so weit hoch auf die Karte zu setzen, muss ich nicht unbedingt so verstehen. Aber weil die Leistung es einfach nicht hergibt. Ne? Also wenn er Qualität hätte, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Aber in dem Fall ist das einfach, wenn das Talent überschaubar ist, dann schwierig.
Ja, also klar, der hat im Leichtgewicht geboxt. Ich meine, der ist 20 Jahre der Mann und ich glaube, es wurde auch gesagt, dass er erst 30 Amateurfights hatte und dass er wegen Corona dann Profi geworden ist, weil die Amateure ja nicht mehr trainieren durften. Dass das halt so ein bisschen auch vielleicht eine Hauruck-Entscheidung war, auch weiß ich nicht. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können bei den Amateuren. Ich meine, unbedingt so Geld verdienen muss er wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, wenn er der Sohn von Ricky Hatton ist, ist es jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich, gewesen. Aber man sieht's halt bei ihm, dass er hat auf jeden Fall, also ich muss sagen, er hat mir jetzt besser gefallen als in seinem ersten Kampf gegen Levy dann. Aber natürlich, er wird halt nie ein Feintechniker werden. Also er kann ein hohes Tempo gehen. Er ist teilweise auch recht variabel, war schnell im Fight diesmal drin. Also da hat sich auch nicht so irritieren lassen von Levy Danns Attacken, wo er gleich auf ihn zugestürmt ist. Das hat er ganz gut gemacht so, dass er damit ganz gut klarkam. Er hat ein bisschen ruhiger dann geboxt, so ein bisschen mehr seinen Stil versucht zu finden, wobei er natürlich davon lebt, diese Attacken zu haben. Man merkt bei ihm halt auch immer, dass er irgendwie den K.O. sucht und so auch beide dann so wild boxen. Er ist halt auch ein bisschen unsauber teilweise, ne, in Hände, dann ist er auch offen oft, wenn er gegen guten Mann boxt, da kann er ganz schnell K.O. gehen, weil er einfach, da steht die Deckung halt nicht so richtig, ne, die Distanz stimmt nicht immer. Er hat halt einen aggressiven Stil, aber ist halt technisch nicht so fein und du hast schon recht, dass wenn er nicht Ricky Hattons Sohn wäre, dann erstmal würden wir über den Kampf jetzt gar nicht reden, weil er noch in seiner Aufbauphase extrem jung ist. Zweitens würde er gar nicht auf so einer Matchroom-Card sein und dann echt auch an dieser Position dann gezeigt werden, was natürlich auch eine Belastung für ihn sein kann, weil die Erwartungen einfach immer viel zu hoch an ihn sind und er dem gar nicht gerecht wird und sich immer unter den Augen der ganzen Welt da präsentieren muss. Und ja, ich glaube, es ist auch für ihn nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber
nein, natürlich ja. Nicht. Und das bringt Druck und das ist irgendwie so ein Scheitern mit Ansage, wenn man das so früh, so weiß ich nicht. Er kann ja nur noch enttäuschen in der Karriere.
Ja, auf jeden Fall hat er jede Runde 40-36 gewonnen. Das war wenigstens auch ein klarer Fight, da gab es nichts zu meckern. Er hat wirklich jede Runde gewonnen. Da war ich schon ein bisschen erleichtert, dass es auch solche Kämpfe gab.
Ja. Ja. Ja, es gab auch noch einen anderen Kampf, also bevor wir jetzt zu den beiden Hauptkämpfen kommen, der zumindest erwähnenswert ist, James Tennyson verlor in der ersten Runde durch TKO gegen Javonny Strafforn. Ja, da muss man aufgrund der Klarheit der Geschehnisse eigentlich auch nicht näher drauf eingehen, aber es war auch ein klarer Kampf. Aber kommen wir mal zu dem Frauenkampf auf der Veranstaltung. Und da kämpfte im Leichtgewicht Katie Taylor gegen Natasha Jones. Es ging gleich um 4 Gürtel. Und ja, wie hat dir Katie Taylor da gefallen, Samira?
Ja, Katie Taylor gegen Natasha Jonas, das wurde ja groß angekündigt. Die kannten sich ja auch schon von den Olympischen Spielen. Deswegen habe ich da irgendwie dann sehr viel erwartet von Natasha Jonas, was sie für mich nicht wirklich dann umsetzen konnte, beziehungsweise dann meine Erwartungen halt nicht erfüllt hat. Also sie ist halt Linksauslegerin. Katie Taylor kennt man ja. Ich meine, sie hatte die größere Reichweite. Ist echt, für mich war sie auch die technisch bessere Boxer. Und hat auch gleich aktiver begonnen. Deswegen hat sie bei mir eigentlich auch, also sie hat sich für mich viel besser in den Fight reingearbeitet. Für mich hat Natasha Jonas viel zu defensiv am Anfang geboxt, hat viel zu wenig gearbeitet, war auch in der zweiten Runde viel zu abwartend und hat gar nicht so ihre Linie gefunden. Und Katie Taylor hat eigentlich von Anfang an einfach Punkte gesammelt, weil sie einfach geboxt hat und sie hatte für mich auch die härteren Hände, das darf man nicht vergessen und sie ist auch die härtere Boxerin, das ist einfach so. Also selbst wenn Natasha Jonas irgendwie getroffen hat, das hat irgendwie keine wirkliche Wirkung auf Taylor gemacht. Die hat die Sachen dann, zwar hat sie natürlich auch mal was kassiert, Aber sie hat die einfach genommen und das hat auch nicht viel ausgemacht so. Und deswegen hat bei mir eigentlich Katie Taylor Runde 1 bis 7 alle gewonnen. Und dann habe ich die Runde 8 Natasha Jonas gegeben, weil sie da echt sich kämpferisch gezeigt hat und gut zur Leber getroffen hat. Und die nächsten Runden hat bei mir auch Katie Taylor gewonnen, bis zur Runde 10. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum dieser Kampf so eng gewesen sein soll. Klar, die 10. Runde, kann man sagen, standen sie nochmal so Fuß an Fuß, haben sich so einen engen Schlagabtausch gegeben, haben wirklich beide gefightet. Katie Taylor geht manchmal vielleicht ein bisschen zu hohes Risiko, kann man sagen, auch in der letzten Runde dann noch, obwohl sie eigentlich auf den Punktzetteln auf jeden Fall vorne lag, bei mir auf jeden Fall, und noch die fittere war, wo sie sich dann halt eine kassieren kann, aber ich glaube, sie hat einfach dann gemerkt, dass sie die Treffer nehmen kann, sonst hätte sie das gar nicht gemacht. Ich meine, gegen Delphine Persoon hat sie das auch schon überstanden, so. Ich glaube nicht, dass Natasha Jonas da die stärkere Boxerin war. Auf jeden Fall sah sie für mich nicht so aus. Ich finde, die Physis, natürlich ist sie eine sehr gute Boxerin. Das soll jetzt nicht irgendwie so klingen, dass sie nicht gut wäre. Auf sehr hohem Niveau, mit einer in der Welt der Besten. Aber für mich war das trotzdem nochmal irgendwie ein Klassenunterschied zu Katie Taylor, weil sie einfach, für mich hat die Physis nicht und die Power. Das fehlt bei Natasha Jonas so, oder hat in diesem Kampf bei mir, für mich gefehlt. Deswegen hat sie bei mir halt diese Runden fast alle nicht bekommen, so, weil sie einfach viel zu wenig gemacht hat. Und man hat auch schon in der 5. Runde gemerkt, da hat sie auch schon so ein bisschen frustriert geguckt, war offen, hat Respekt gezeigt, weil sie halt schon ein paar harte Treffer kassiert hat. Und deswegen habe ich den Kampf auch 99-91 für Katie Taylor gepunktet und war wirklich extrem erstaunt über dieses Ergebnis. Vielleicht kannst du mir das erklären, aber oder die Sichtweise, vielleicht wie man das anders sehen kann. Also die Offiziellen haben den Kampf einmal 96-94 und zweimal 96-95 nur für Katie Taylor gewertet. Also war das auf dem Papier ein sehr, sehr enger Kampf. Und ich habe das irgendwie überhaupt nicht so wahrgenommen. Also für mich war das eine dominante Vorstellung von Katie Taylor, also von Anfang an. Deswegen, ich glaube, die Kommentatoren gingen auch eher in die Richtung. Also die haben es jetzt nicht so kommentiert, als wäre das jetzt so eine enge Schlacht. Wobei man da auch...
Das ist ja nicht wahr, ne? Also,
oder?
Ich bin
also ganz, wie hast du das denn gesehen, genau?
Ich bin da ganz bei dir. Also ich habe da eigentlich auch nur eine dominante Katie Taylor gesehen. Ich weiß auch nicht, was die da gesehen haben. Also dieser Juri Kopzew, der hat ja auch schon den Bivol-Kampf gescored. Aber die anderen beiden, ich weiß ja auch nicht, was für einen Kampf die da gesehen haben. Keine Ahnung, vielleicht einen anderen oder so. Sind eingeschlafen, haben gesagt, da schauen wir das mal irgendwie so.
Was hast du da stehen? Ah ja, mach ich auch mal so ähnlich.
Ja, also anders ist das ja kaum zu erklären.
Nein, aber manchmal denke ich, dass ich da irgendwas anderes sehe. Aber so, also dass ich wirklich so krass daneben liege mit meinem Scoring, ist wirklich jetzt auch nicht so oft der Fall. Deswegen habe ich mich echt irgendwann so gewundert. Ich dachte, hä, das kann ja wohl nicht sein. Also Katie Taylor hat echt schon andere Probleme im Ring gehabt, so gegen im ersten Kampf gegen Delphine Persoon, das war wohl der schwerste Kampf für sie, den sie jemals geboxt hat, und der war wirklich sehr eng so, aber Natasha Jonas war wirklich überhaupt nicht auf diesem Level, also da kann mir keiner was erzählen. So.
Sie war eine würdige Herausforderin,
ja, auch das auf jeden geboxt, Fall.
Auf jeden Fall, aber das da, also dieses Urteil, das kann ich vielleicht einen Tick eher verstehen als bei Bivol, aber weil die Runde vielleicht, aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Das ist keine Ahnung, was für einen Kampf die gesehen haben. Das ist merkwürdig.
Na, wenigstens sind wir uns einig. Ich denke nicht so. Aber ich denke, dass ich da alleine bin, so, also keine Ahnung. Obwohl auf Facebook hat auch jemand geschrieben, dass er irgendwie sogar Jonas vorne hatte.
Okay.
Aber keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was man da bewertet. Auf jeden Fall nicht die Härte der Treffer so, weil das kann nicht sein so. Das ist einfach nicht bei Jonas gewesen so. Wenn du die Power Punches bewertest, das kann nicht bei Jonas gewesen sein.
Nein,
das
nichts, ist eigentlich war nichts bei Jonas.
Eigentlich war nichts.
Ist, knapp, aber es war durchaus eng, aber eng, aber klar, so close und clear irgendwie.
Ja, außerdem würde sie auch nicht so diese stinkigen Attacken machen, wenn sie so klar dominieren würde. Ich meine, sie hatte Katie Taylor dann auch zum Beispiel in der 4. Runde auch öfter mal einfach so abgeklammert, den einen Arm festgehalten, weggeklammert und dann mit der anderen Hand halt weitergeboxt, so weitergeschlagen, ne, so. Also die hat schon gemerkt, dass sie da Probleme hat und die andere irgendwie festhalten muss, um da ein bisschen unsere Aktion zu bringen. Also ich weiß nicht, was, naja. Also beide Boxerinnen auf jeden Fall echt gut so, aber dass da irgendwie, für uns war das halt dann echt eine klare Entscheidung. Natürlich war das vielleicht auch noch nicht die beste Leistung von Natasha Jonas, aber trotzdem, ich meine, Katie Taylor ist halt eine der besten auf der Welt. Da kann man dann halt auch nicht so glänzen, wie wenn du gegen andere boxst. Katie Taylor ist einfach wirklich technisch so extrem gut. Das ist wirklich, sie ist einfach gut, das muss man sagen. Und es ist immer schön, so sie anzusehen.
Ja, kommen wir zum Hauptkampf. Ob das immer so schön war, sei dahingestellt beim Hauptkampf. Aber fangen wir mal chronologisch an. Chisora gegen Joseph Parker. Es ging um den vakanten WBO-Intercontinental Heavyweight-Title. Ja, ein Kampf, wo die Vorzeichen eigentlich ja ein bisschen klar waren. Parker bei den Wettanbietern ein leichter Favorit, so im Bereich 1,5 zu 2,5 etwa, also leichter Favorit. Und das sahen wir dann auch im Kampf. In der ersten Runde knockte Chisora Parker um. Also er schlug ihn zu Boden. Nur die Sache ist halt, wie? Er schlug ihn einfach auf den Hinterkopf. Und er ging auf Boden. Okay, er wird angezählt. Er war überhaupt nicht hört, gar nichts. Er hat nur die Hand auf den Hinterkopf bekommen. Ja, auf jeden Fall wurde es als Niederschlag gewertet. Was schon mal per se äußerst fragwürdig war, meines Erachtens, also für seinen Hinterkopfschlag. Also, so off-balance und dann auf den Hinterkopf. Also sehr fragwürdig, meines Erachtens. Aber das zog sich dann so durch den Kampf. Das war ein extremes Gewürge. Chisora sehr gut in Form, wie ich fand, ging hart voran, wie es eigentlich gerne macht oder immer macht, weil es einfach so sein Style ist. Aber was der Referee da durchgegangen, also der hat ja den Parker permanent auf den Hinterkopf gekloppt. Und wir haben gestern so aus Spaß noch gesagt, eigentlich müsste man in den Punch-Stats noch irgendwie so eine Extra-Kategorie einführen von Hinterkopfschlägen. Das war ja irre. Der hat ihn ja permanent den ganzen Kampf über auf den Hinterkopf geschlagen. Und hinten raus hat er es ein bisschen nachgelassen, weil dann ist er müde geworden, der Chisora. Aber so die ersten 7, 8 Runden, boah, hat er den auf den Hinterkopf geprügelt. Also der hat ja mehr Hits auf den Hinterkopf gelandet als vorne oder irgendwo anders. Ich hätte schon gewundert, dass er keinen großen Cut hatte hinten drauf oder so. Das war ja also unnormal. Und der Referee hat ihn dann in der zweiten Runde ermahnt. Hat ihn nicht interessiert, hat einfach weiter auf den Hinterkopf geschlagen. Danach kam auch nichts mehr. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber das hat mich schon enorm irgendwie aufgeregt, dass der Referee da einfach zu nichts gemacht hat, außer die einmal zu ermahnen. Aber danach macht er einfach sofort weiter und das raubt dem Ringrichter auch jegliche Autorität. Er mahnt einmal und danach macht er nichts mehr. Er lässt es einfach durchgehen. Das ist auch fragwürdiges Verhalten, oder?
Ich habe das gar nicht so extrem wahrgenommen, weil ich das irgendwie, bei Derek Chisora, finde ich, gehört es irgendwie zum Kampfstil, dass er unsauber boxt. Deswegen habe ich das jetzt nicht so extrem irgendwie, es ist mir nicht so extrem aufgefallen, weil ich glaube, ich bin schon dran gewöhnt. Aber in der ersten Runde, also ich habe das anders gesehen. Ich würde sagen, das war einfach ein Schlag von Chisora ans rechte Ohr. Ich glaube nicht, dass das wirklich Hinterkopf war. Also so wie ich das gesehen habe, war das nicht wirklich Hinterkopf, sondern wirklich ans Ohr. Vielleicht war das so in der Mitte davon. Keine Ahnung, müsste man nochmal genau in der Zeitlupe sehen. Aber für mich war das halt wirklich ein regulärer Schlag. Wobei ich natürlich auch sagen würde, dass Parker natürlich jetzt nicht extrem hurt danach war. Der stand dann natürlich auch irgendwie blöd und ist ja dann auch nur so kurz in die Knie. Das war ja auch schon ganz am Anfang des Kampfes, ne? Irgendwie nach 7 Sekunden. Und wurde dann natürlich angezählt. Er war jetzt nicht wirklich offensichtlich hurt, aber er wurde, glaube ich, schon aus der Balance gebracht. Er stand nicht richtig und er stand dann blöd in der Ecke. Er war auf Balance.
So in der Wegbewegung und so. Also da war eigentlich keine große Schlagwirkung. Das war einfach. Aber Knockdown ist Knockdown, wenn man so sieht, ja, kann man geben, so, ne.
Da also, ist aber, war halt so ein bisschen unnötig für Parker, ne, wenn man das so sieht. Es war halt kein harter Knockdown, aber natürlich, wenn es trotzdem übers Ohr ist und du schlecht stehst, wird es halt trotzdem gezählt. Aber das war halt, glaube ich, schon so ein bisschen der erste Schock für Parker, weil selbst wenn du weißt, du bist jetzt nicht extrem hurt, dann ist es trotzdem, beeinflusst dich das trotzdem. Und ich finde, das hat man bei ihm auch im Kampfverlauf gesehen, weil sonst könnte ich mir nicht erklären, warum er die nächsten Runden bis Runde 6 so defensiv und für mich unterlegen geboxt hat. Also ich fand da schon, dass Chisora da wirklich einen guten Job gemacht hat, also für seine Verhältnisse einen guten Job gemacht hat.
Ich fand, ne? also so Runde 1 bis 4 auf jeden Fall unglaublich klar bei Chisora, weil der einfach, der Aggressor war im Ring extrem aggressiv, nur mit diese Hinterkopfschläge, die haben mich enorm getriggert. Das war ja irre, was der da auf den Hinterkopf gekloppt hat. Selten sowas gesehen in dieser Krassheit. Also die immer permanent auf den Hinterkopf, das hat mich schon ein bisschen geärgert, dass der Referee da überhaupt nicht so eingegriffen hat. Aber das war natürlich enorm dominant von Chisora. Dann würde ich sagen, so Runde 4, finde ich, wurde die Luft weniger bei Chisora. Er hat Parker auf immer noch gut bearbeitet. Man kann auch die Runden weiterhin bei ihm sehen. Also da bin ich offen. Also so Runde 4 bis 7, finde ich, hat er sicherlich der Druck von Chisora nachgelassen. Aber er war natürlich immer noch der Mann, der immer aggressiv war, nach vorne ging, Parker an die Ringseite-Tasse drückte, Tasse auch in die Ecke. Und da sah Parker einfach inaktiv aus. Parker hatte hier und da sicherlich tolle Hände gelandet, aber ihm mangelt es natürlich auch an Punching Power. Und dann kann er sich solchen Leuten auch nicht erwehren. Ne? Dann hat, ich meine, Chisora hat zuletzt einfach immer gute Leistung gezeigt und auch andere Leute vor große Probleme gestellt, aber da fehlt so ein bisschen, da sah man dann auch wahrscheinlich, warum Joseph Parker kein Weltmeister ist, sondern einfach so mit Best of the Rest, weil einfach es da an gewissen Dingen mangelt. Ne? Und ja, so ab Runde 7 ist es natürlich dann, finde ich, da war Chisora noch müder, hatte aber trotzdem weiterhin eigentlich schon den Kampf gemacht, ist nach vorne gegangen, hat natürlich nicht mehr ansatzweise so viel geschlagen wie in den ersten Runden. Und da ist es natürlich auch so, wie scoret man das dann teilweise. Ne? Also sagen, ich würde persönlich von der Tendenz sagen, 4 bis 7 eng und hinten raus gewann dann eher Parker die Runden. Aber das ist übelst zu scoren gewesen, finde ich, der Kampf. Also das ist kein Spaß, so einen Kampf zu scoren. Und ja, hinten raus hat Chisora natürlich abgebaut. Der war krass, wie der in den Ringpausen da teilweise am Pumpen war. Parker war selbstverständlich auch müde. Ihm sieht man das aber nicht so an. Aber Chisora, wie der am Pumpen war, das war schon heftig in den Pausen, oder? Fandest du nicht?
Ja, das, also, aber dass er es überhaupt 12 Runden so geschafft hat, das fand ich auch schon beachtlich. Also.
Ja.
Aber wie hast du es denn gescored jetzt am Ende? Weil dann kann ich ja nochmal meine Sache. Also hast du richtig mitgepunktet sozusagen?
Also bei mir war es da so eine Gefühlssache. Ich denke, dass da Parker schon mit einem blauen Auge davongekommen ist, weil der Domi, also wenn man das so, ich habe das, mir ist persönlich sehr vollkommen egal, wer da gewinnt. Ne? Ich meine, die sicherlich Chisora hat mehr Niederlagen, aber das ist, man kennt beide, man weiß, was von den beiden zu erwarten ist. Und ja, wie gesagt, also gefühlt so 1 bis 4, ultra klar an Chisora, 4 bis 7, kann man geteilter Meinung sein, kann ich aber auch verstehen, wenn man sie an Chisora gibt. Kann man aber auch die eine oder andere vielleicht Parker geben. Und so ab 7 sicherlich die Mehrzahl der Runden tendenziell eher an Parker. Aber mich hätte es ja auch überhaupt nicht verwundert. Also neutral gescored würde ich fast behaupten, dass Chisora das Ding schon einigermaßen knapp, aber verdient hätte gewinnen sollen. Vielleicht erhofft man sich von Parker mehr irgendwie. Man darf nicht vergessen, Parker ist halt auch bei Eddie Hearn und ist vielleicht besser zu verkaufen für weitere Titel. Gefechte, dass man ihm deswegen das Urteil gegeben hatte, aber das war schon eine enge Kiste und der ist da wirklich nochmal so mit einem extrem dicken blauen Auge aus der Nummer rausgekommen. Ne? Wie hast du das gescored, Samira?
Ja, ich kann ja mal einfach aus meiner Sicht den Kampf zusammenfassen, weil es da ja auch sehr verschiedene Sichtweisen gab,
ja.
Beziehungsweise sich einige auch über das Urteil oder viele eigentlich auch Chisora als Gewinner gesehen haben. Weiß ich nicht, vielleicht so, was man so gelesen hat in Social Media, vielleicht 70% oder ich habe es nur so wahrgenommen. Also du hast auf jeden Fall recht, es war ein bisschen schwer zu scoren teilweise, aber also erste Runde haben wir ja schon besprochen, Knockdown war halt klar, eine 10-8 Runde für Chisora, da gab es auch nichts weiter dran zu rütteln. Dann die nächsten Runden war Parker für mich halt ein bisschen beeindruckt, ist ja klar, er hat dann den Rückwärtsgang eingelegt, war ein bisschen zu inaktiv und ein bisschen seine Deckung hängen lassen, so. Chisora ist halt weiter nach vorne gegangen, wie so ein Bulldozer, hat halt seine Treffer abgefeuert, auch seine Schwinger. Und er hat auch immer wieder sehr gut hart zum Körper getroffen, was ich immer sehr beeindruckend fand. Ich fand, das war seine besten Schläge, weil das waren halt nicht so normale Körperschläge, sondern das waren wirklich Powerpunches zum Körper. So. Und das ging dann halt auch so 3., 4., 5., 6. für mich so weiter, weil er für mich einfach physisch so stark war und so überlegen und so gefühlt Parker vor sich hergeschoben hat, weil der halt so erstmal sich so ein bisschen zurechtfinden musste, wo man auch kurz so dachte, ja, vielleicht hat Parker jetzt irgendwie so ein bisschen Angst, K.O. zu gehen. Da muss er sich erstmal wieder psychisch so in diesen Kampf irgendwie reinfinden. Erstmal gucken, was Chisora macht. Er wusste ja auch, Chisora baut meistens in der zweiten Hälfte des Kampfes ab. Ich denke, da hat er auch drauf gewartet. Hat ja auch ganz gut geklappt. Aber eigentlich, Chisora hat weitergearbeitet, so bis zur sechsten bei mir, wie so eine Lokomotive. Wobei ich mir aufgeschrieben habe, sechste Runde war eng. Also da fängt es so langsam an, dass man sich so ein bisschen streiten kann, wer die Runden bekommt. Trotzdem habe ich die dann noch Chisora gegeben. Die erste Runde, die dann Parker bei mir hat, ist halt so die siebte, weil er da dann besser gearbeitet hat, mehr getroffen hat und Chisora deutlich langsamer wurde und sich auch so ein bisschen eine Pause gegönnt hat. Dann die achte Runde war wieder recht enger. Die habe ich halt unentschieden gegeben. Die kannst du halt beiden geben. Und dann hat wirklich Parker sich die Runden geschnappt bis zur zwölften bei mir. Also die nächsten Runden ab, also 7 bis 12 hat bei mir alle Parker gewonnen, weil er dann auch mit seinen Kombinationen getroffen hat. Er kam viel besser
richtig
rein.
Schöne Treffer hat er gelandet.
Ja,
ne?
Genau.
Also teilweise wirklich beeindruckende Dinger, wo ich dachte, eieiei. Da hatte der Chisora auch teilweise auch so gewirkt, als wäre er vielleicht auch ja sehr beeindruckt. Und er war einfach müde, ja, ne?
Ja, genau. Chisora war einfach, hat man einfach gemerkt, er pumpt halt, aber er blieb halt trotzdem gefährlich, ne? Man dachte halt, ja, wenn so ein Schwinger durchkommt, es kann trotzdem irgendwie schlecht für Parker vielleicht ausgehen. Deswegen, aber trotzdem hat er dann halt seinen Kampf geboxt und hat halt auch gut mit seinem Jab gearbeitet. Aber am Anfang hat Joseph Parker halt gar nicht geschafft, Chisora so mit seinem Jab von sich wegzuhalten. Und das war irgendwie für mich so ausschlaggebend für den Kampf, dass ich den echt recht klar 116, 112 gepunktet habe, wobei eine Runde natürlich unentschieden ist. Also die achte. Also wenn du die dann dem einen oder dem anderen gibst, dann ändert sich halt ein bisschen, aber trotzdem kann ich irgendwie, also trotzdem finde ich das Punkteurteil so ein bisschen merkwürdig. Also natürlich waren einige Runden eng, aber wenn man so die erste, für mich war die erste Hälfte halt recht klar und wenn ich die erste Hälfte vom Kampf Chisora gebe und dann noch Knockdown ist, dann kann für mich Parker den Kampf eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Dann kann er halt nur noch einen Draw bekommen, so, weißt du, also so ungefähr und deswegen habe ich mich halt gewundert, dass ein Punktrichter hat ja wirklich 116, 111 für Parker, einer hat 115, 113 für Parker und einer hat 115, 113 für Chisora. Also das, erstmal ist es komisch, dass keiner da einen Draw hat, sondern dass es dann eine Split Decision war, aber 116 zu 111 für Parker, das finde ich schon, also das weiß ich auch nicht, wie das jemand erklären will, so, also das verstehe ich halt überhaupt nicht, so, das ist halt, ich finde die Anfangsrunden, vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass für mich, Chisora hat am Anfang irgendwie die Runden klarer gewonnen, weil Parker so ein bisschen hilflos aussah und das irgendwie so ein bisschen so wirkte.
Ich konnte sich gar nicht erwähnen. Ich meine, ist ein Monster, ist einfach auf den zugelaufen. Ist ja auch, wenn du jetzt nicht extrem variabel bist und extreme Punching Power hast, dann kannst du so einen Mann auch kaum bändigen. Ne? Also das ist ganz schwierig, dagegen was zu machen. Ne?
Er hatte ja auch Probleme, ne? Hat dann probiert natürlich abzuklammern, das war auch, also das habe ich mir auch gedacht, dass er das versuchen wird, sich ein bisschen auf ihn raufzulehnen, abzuklammern, einfach diese Aktion zu unterbinden, aber stimmt, wir haben natürlich in der Vorschau, ich hatte mich ja auch auf einen Punktsieg von Joseph Parker festgelegt und eigentlich kann ich ja froh sein, weil ich hatte ja recht mit der Prognose, aber irgendwie bin ich ja trotzdem unzufrieden, weil für mich hat halt Parker den Kampf irgendwie nicht gewonnen, so, und deswegen, also ich fand das wirklich echt traurig für Chisora, weil ich, also ich weiß, es gab enge Runden, okay, eine habe ich unentschieden, zwei kann man vielleicht auch noch eng sehen, aber dann habe ich trotzdem, also mit bestem Willen mehr als ein Draw kann ich da für Parker nicht rausholen, so. Und deswegen bei Chisora, wenn man halt da guckt, der tut einem irgendwie auch so leid, weil der hat halt schon so oft in seiner Karriere irgendwie so fragwürdige Urteile also gehabt oder ging dann immer, auch wenn er hätte vielleicht den Kampf dann gewinnen können, aber hat dann immer eher die Niederlage bekommen, hat er ja auch im Post-Fight-Interview gesagt, dass er meinte, ja, die Leute mögen mich irgendwie nicht, ne? Aber das scheint ja wirklich so. Also selbst wenn es eng ist, dann weiß man, Derek Chisora kriegt das Urteil nicht. Also es ist wie bei Agit Kabayel zum Beispiel im Kampf, da gab es ja noch andere, Helenius. Also es gab ja noch einige Kämpfe, wo das so ein bisschen so merkwürdig war, ne? Also da, wo die Leute sich nicht so einig sind, wer da vielleicht gewonnen hat. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, Agit Kabayel, muss ich nochmal gucken, aber das habe ich auch sehr eng auf jeden Fall gescored. Und ich glaube, der erste Kampf gegen White war ja auch so ein bisschen fragwürdig. Da waren sich auch nicht immer alle einig. Vielleicht hat er auch einfach Pech, dass er immer so Kämpfen ist, die so eng sind. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Joseph Parker jetzt irgendwie komplett irgendwie gar nichts gemacht hat. Aber für mich war das wirklich eine der schlechtesten Leistungen, die ich von Joseph Parker gesehen habe. Also muss ich wirklich sagen. Also man hat sich ja schon gedacht bei Junior Farr so, dass er da schon nicht so geglänzt hat. Aber bei Junior Farr musste er nicht so Angst haben mit diesen harten Händen. Und das kam bei Chisora jetzt dazu. Und ich finde, also für Parker, der hatte schon bessere Leistungen. Also weiß ich nicht. Ich finde, irgendwie hat er abgebaut für mich. Ich hätte gedacht, dass er da Clara dominiert, auch Clara den Kampf von Anfang an gestaltet, auch technisch ihn gar nicht so, Chisora da sich so überrennen lässt und ja, also natürlich haben sie sich, glaube ich, beide jetzt gegenseitig ein Rematch angeboten, aber ich denke, von dem Rematch wird Chisora nicht unbedingt profitieren, das macht's halt noch trauriger, weil er halt nicht der Techniker ist, ne? Da kann halt nur Joseph Parker dazulernen und besser aussehen, aber er wird halt älter und er wird da vielleicht dann auch schlechter aussehen. Und dann macht's einen halt noch trauriger. So. Also.
Ja, beide lassen wieder Körner, ne? Das ist, ich glaube nicht, dass der Kampf jetzt großartig anders aussieht, wenn man nochmal einen macht, außer vielleicht, dass Parker dann nicht in der ersten Runde runtergeht. Aber was soll da großartig anders passieren? Die haben das Skillset, was sie haben, und dementsprechend wird es auch wieder einen ähnlichen Kampf geben, ne? Und ja, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, ich habe mich an beiden so ein bisschen satt gesehen, aber ich sehe, Chisora ist ein lustiger Kerl in Pressekonferenzen und alles, aber in großen Kämpfen, ich weiß nicht. Und Parker ist jetzt auch, weiß ich nicht, ich freue mich jetzt nicht unbedingt darauf, dann, wenn er irgendwelche großen, das ist halt, ja. Sind beides gute Boxer, keine Frage. Alles, beides Top 10 Heavyweights, alles gut, aber ja, irgendwann hat man sich manchmal auch ein bisschen müde gesehen an den Style von manchen Leuten, ne?
Also möchtest du keinen Rückkampf sehen, sozusagen?
Ach, von mir aus sollen sie es machen. Also ich muss jetzt auch nicht beide irgendwie gegen Joshua sehen oder so. Ich glaube, das ist auch relativ sinnbefreit, wenn man das normal machen würde, aber was soll da kommen, so, ne? Und auch gegen Fury, das muss ja auch nicht nochmal sein, solche Kämpfe, also weiß ich nicht. Von mir aus, ich würde ganz gerne vielleicht Chisora gegen Wilder gerne mal sehen. Das wäre doch mal lustig. Sowas würde ich ihm eher gönnen.
Boah, da geht er wahrscheinlich auch zu Boden, aber ja, also ich meine nur, wenn man jetzt den Joseph Parker, ich habe den früher schon immer ganz gerne eigentlich gesehen, deswegen habe ich mich auch so gewundert. Ich meine, der hat ja schon 12 Runden gegen Anthony Joshua im Ring gestanden und sah auch nicht so, also er ist da nicht runtergegangen, ne, muss man ja sagen. Er stand schon gegen krasse Leute im Ring und ist nicht runtergegangen. Gegen wen geht er runter? Gegen Derek Chisora?
Und er hat halt auch immer seine Momente, das muss man ihm zugute lassen. Auch gegen Chisora, ist er, wenn man die Highlights zusammenschneiden würde von Parker im Fight, dann sähe er wahrscheinlich fantastisch aus. Und er hat immer seine Momente in den Kämpfen, aber er ist halt so ein bisschen lethargisch, ein bisschen zu, wenn er ein bisschen mehr das Gaspedal drucken könnte und ein bisschen mehr Power hätte, dann wäre er vielleicht auch ein ganz großer, aber ja, weiß ich nicht. Also, ruf Angel Heredia an oder so. Das ist ein bisschen Tuning. Weiß ich. Dann geht da richtig was voran. Aber so, ja, mal gucken.
Ich finde, bei ihm ist wirklich so, bei Joseph Parker fehlt wirklich der Killerinstinkt. Ich finde wirklich, das muss man sagen, so vom Kampfstil, ne? Du merkst einfach, irgendwas fehlt da. Irgendwas ist irgendwie noch weniger. Also er hatte das nie so extrem, so würde ich sagen. Er war nie so ein Boxer, wo man dachte, so, der hat das so in sich, so wie Wilder oder so, wo du dachtest, ja, jetzt knallt er den zu Boden und dann ist der Kampf vorbei. So, jetzt geht er nach vorne, jetzt setzt er alles auf eine Karte. Er war immer so ein bisschen eher zurückhaltender Boxer, würde ich sagen. Aber so zurückhaltend wie jetzt hat er auch früher nicht geboxt. Also es ist halt zu wenig irgendwie geworden, zu wenig Action, und das ist irgendwie dann auch schwierig so für die Zuschauer, weil wenn Chisora jetzt nicht so ein bisschen Action gemacht hätte am Anfang, dann wäre das echt langweilig gewesen am Anfang so. Also ich meine so, da fehlt so ein bisschen was. Ich hoffe, er kriegt das irgendwie wieder zurück, so. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ja, natürlich Matchroom, natürlich ist es ja auch geschäftlich eigentlich klar, dass wenn es ein enges Urteil wird, auch wenn es jetzt ein Draw wäre, dann würden sie natürlich auf Joseph Parker setzen, schon wegen dem Alter einfach, ne? Das ist halt klar, der ist halt jünger, 29. Wer setzt denn dann auf Derek Chisora, der 37 ist? Du würdest immer auf den jüngeren Boxer setzen, dem das Urteil geben, der halt noch, mit dem du noch mehr Geld verdienen kannst und der vielleicht noch irgendwie, ja, größere Kämpfe, längere Zeit machen kann. Deswegen Aus geschäftlicher Sicht kann man das schon, war das ja vorherzusehen. Ich meine, hatten wir ja dann auch gesagt. Aber dass er da runtergeht, das hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht. Und dass eigentlich Derek Chisora nach Punkten eventuell diesen Kampf gewinnt, das haben wirklich auch sehr wenige Leute nur gedacht. Aber ja, war auf jeden Fall interessanter Kampf, so würde ich sagen, weil man sehr mitgegangen ist und weil das eigentlich dann bis zum Ende spannend war. Aber trotzdem habe ich mich geärgert, weil irgendwie, ich finde das immer, ich ärgere mich, weil das einfach ungerecht ist, weil ich fühle für mich so, ich bin kein Fan von beiden so, ich mag beide gleich, es ist nicht so, dass ich Chisora jetzt irgendwie besser finde als Parker, nein, dass ich da so eine Fanbrille auf habe, weil ich habe mich ja auf Parker festgelegt, deswegen hätte ich eigentlich eher mit ihm die engen Runden geben müssen, damit meine Prognose stimmt, so, aber das, so punkte ich halt nicht. Ich punkte halt neutral, so wie ich das sehe, nach meinem Geschmack. Und da hat halt Chisora gewonnen. Wenn ich das so finde, dann finde ich es halt echt traurig, wenn derjenige einfach nicht das Urteil bekommt, weil man weiß, die Karriere ist dann zerstört, der ist halt auch schon älter und der wird es schwer haben, dass da jetzt nochmal was Großes kommt. Und das finde ich einfach ungerecht. Und deswegen rege ich mich da halt auch immer drüber auf.
Ja, ja. Also zum Aufregen zusammengefasst gab es genug auf der Card. Sei es Urteile, Hinterkopfschläge oder was auch immer. Von mir aus sollen sie nochmal kämpfen. Gucken will ich es auf jeden Fall. Und ja, man wird sehen, was dann demnächst kommt. Und auch wie es bei Bivol weitergeht, ist ja auch sehr interessant. Gut, bevor wir es zu sehr in die Länge ziehen, gehen wir zu der nächsten Veranstaltung. Im Dignity Health Sports Park in Carson, California gab es eine Veranstaltung von Tom Brown und es war zu sehen bei Fox Pay-Per-View in Amerika. Ja, ob die beiden Hauptprotagonisten, auf die wir jetzt eingehen werden, ob das so healthy war, das weiß ich auch nicht. Andy Ruiz kämpfte gegen Chris Areola. Beides, ja, Latinos, dem Essen anscheinend beide nicht so abgeneigt, in der Vergangenheit nicht allzu gut in Form, aber in diesem Kampf sahen sie beide recht fit aus auf der Waage, sehr, sehr, für ihre Verhältnisse relativ schlank, auch beide sehr schön tätowiert, wie das so gehört für die Jungs. Gut, dann, ja, Samira, dann fass den Kampf doch mal kurz zusammen.
Ja, man kann ja erstmal sagen, für Schwergewichter, Andy Ruiz hat eigentlich recht wenig gewogen, ne? 116,1 Kilogramm. Chris Areola 103,6 und man hat halt gleich gesehen, also der austrainiertere Boxer war Chris Areola in dem Fight. Der hat so auf jeden Fall schon richtig trainiert. Und das war auf jeden Fall ein sehr überraschender Kampf, weil er dann doch anders lief als ja, auch als ich das zum Beispiel dachte oder als viele, glaube ich, das dachten. Andy Ruiz hat ganz gut angefangen mit schnellen Jabs, schnelle Hände. Ich meine, es hat ihm gut getan, dass er ein bisschen sein Gewicht reduziert hat. Ich glaube, er war jetzt sogar leichter als im ersten Kampf gegen Anthony Joshua. Hat man auch gesehen, schnelle Hände. Auch gleich mit der harten Rechten, hat auch gleich in der ersten Runde getroffen. Kombination hat er auch gleich angebracht. Also die erste Runde hat Andy Ruiz bei mir gewonnen. Dann hat sich das Blatt in der zweiten Runde schon etwas gewendet. ja, also in der zweiten Runde wurde Andy Ruiz angezählt. Er wurde durch eine Rechte von Chris Areola zu Boden geschickt, ist so kurz in die Knie gegangen, also ist nicht richtig auf den Boden gefallen, sondern ist so kurz in die Knie, wurde dann angezählt, aber er war offensichtlich hurt und war aber recht schnell wieder da, hat dann auch so zurückgequaltet, ist auch zum Körper von Areola wieder gegangen, hat halt probiert dann wieder sich zurückzumelden. Aber wird dann erneut etwas angeschlagen nach einer Schlagserie von Areola. Also das war eine klare 10-8 Runde für Chris Areola. Das war echt sehr beeindruckend und hat, glaube ich, Andy Ruiz auch so ein bisschen aus dem Konzept also gebracht. Sehr starke Runde von diesem Underdog, wo die meisten dachten, er geht selbst K.O. Ja, dann die dritte Runde war auch ein bisschen schwierig. Da hat Areola auch nochmal Action gemacht mit einem harten Aufwärtshaken. Und die harte Rechte ist auch eingeschlagen. Er hat recht ruhig geboxt. Er war auch der größere Mann, hat eine gute Doppeldeckung, hat sich dahinter versteckt, hat dann nach Lücken gesucht. Und Ruiz war da so ein bisschen recht offen und hat da zu viel einfach kassiert, war ein bisschen zu unbeweglich. Und nach dieser einen Rechten hat er halt wieder gewackelt. Also da dachte man so, oh, Ruiz, also das ist echt ein sehr gefährlicher Kampf für dich, ne? Also er ist zwar nicht runtergegangen, aber war halt offensichtlich wieder angeschlagen. Hat trotzdem natürlich weitergekämpft, so, hat auch gute Hooks gebracht. Dann wurde es ein bisschen besser ab der vierten Runde für Ruiz. Er kam halt dann immer besser in den Kampf, zum Glück. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass Areola dann auch irgendwann ein bisschen physisch abbaut. Aber er hat dann auch einfach besser mit seinem Jab, mit seinen Schlägen agiert, ist sehr gut zum Körper gegangen, hat seine Linie wieder gefunden, war ein bisschen ruhiger, also hat auch ein bisschen umgestellt, ist halt nicht selbst so nach vorne gegangen, die ganze Zeit so überhitzt, sondern hat Areola kommen lassen und dann einfach sehr gut gekontert und hat viel mehr, hat auch das Tempo angezogen, hat die Workrate erhöht, hat viel mehr dann gemacht, mehr getroffen, bessere Kombination angebracht und war auch innerlich so ruhiger und sah dann auch gut aus, muss ich sagen. Bis zur 12. Runde hat er dann das Ding echt gut runtergeboxt. In der 11. Runde war auch Areola ein bisschen hurt, so hat ihn da gut getroffen. Und das war dann auch sehr deutlich, so in der zweiten Kampfeshälfte. Am Ende hatte ich das diesmal auch so gescored wie ein Punktrichter zumindest, also 117 zu 110, da war ich schon erfreut, dass ich diesmal dann doch richtig lag mit meinem Scoring. Zwei Punktrichter hatten den Kampf 118 zu 109, also es war auf jeden Fall eine klare Vorstellung von Ruiz, auch wenn es am Anfang so in den Anfangsrunden dann doch eher da so ein paar schockierende Momente für ihn gab, gerade so zweite, dritte Runde, was er sich bestimmt anders vorgestellt hat, wo er echt aufpassen musste, dass da nicht der Kampf vorbei ist. Aber er hat sich gut zurückgeboxt, ist ruhig geblieben, hat es auch genommen, hat ein gutes Kinn bewiesen. War jetzt vielleicht noch nicht der Ruiz, den man sich da gewünscht hätte mit so einem krachenden K.O., ne? Aber ich meine, er stand auch lange nicht im Ring. Letzter Kampf gegen Anthony Joshua, auch recht klar verloren. Und der war am 7.12.2019. Und man hat ihm das auch einfach angesehen. So, auch wenn er jetzt mit dem Canelo-Team trainiert hat, er war auf jeden Fall schneller und so. Aber ja, er ist halt trotzdem, er braucht, glaube ich, noch ein paar Kämpfe, um dann vielleicht wirklich seine beste Leistung vielleicht nochmal im Ring zu zeigen. Oder hättest du gedacht, dass Chris Areola Andy Ruiz anschlägt öfters?
Nee, also ich fand, bei Areola hat man schon irgendwie wieder den alten Areola gesehen von früher so. Also das hätte ich so auch nicht gedacht, dass er so gut in Form ist. Ist ja auch immer schwierig zu sagen, wer von beiden wirklich in Form ist, weil die ja doch sehr schwankend sind in ihren Leistungen, ne? Vielleicht war auch Andy Ruiz einfach wirklich nicht gut, so dass Areola seine Momente hatte, so, ne? Das ist, finde ich, schwer zu sagen bei solchen Leuten, die so stark schwanken vom Gewicht und in ihrer Leistung, das einzuordnen, wer sich wie geschlagen hat. Ich meine, es ist ein solider Sieg für Andy Ruiz, ja, aber kann man das wirklich bei so einem Gegner danach fair einordnen? Ich tue mich da schwer, das korrekt einzuordnen. Man kann das abfeiern, man kann es kritisieren, das kann man sich fast aussuchen. Ne? Da finde ich, ist die Bandbreite relativ groß, was man dazu sagen kann. Also ich tue mich da nicht so leicht mit.
Ja, stimmt auch. Also im Endeffekt, ja, ich meine zuletzt zweimal gegen Anthony Joshua geboxt, jetzt kommt ein Areola. Man hat sowieso dann vielleicht auch sehr hohe Erwartungen, so wenn man dann denkt, ja, jetzt kommt wieder der Ruiz wie aus dem ersten Anthony Joshua-Kampf und haut dann gleich alle um. Aber das wird er halt vielleicht auch nicht mehr so oft bringen können. Und vielleicht war das auch einfach so was Einmaliges oder was dann auch nicht so oft passieren wird, gerade gegen Leute, die extrem gut sind. So, das ist halt... Es ist halt so, ich meine, Andy Joseph Parker hat da jetzt auch nicht irgendwie umgehauen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er da wahrscheinlich jeden einfach so umhaut. Das hat auch, manchmal hat es auch was mit dem Moment, mit Glück zu tun. So, es ist ja nicht, man hat da vielleicht wirklich zu hohe Erwartungen an Ruiz. Deswegen muss man erstmal abwarten, bis er jetzt wieder an noch bessere Leute als Areola halt boxt und wie er sich dann da schlägt, damit man so ein bisschen mehr über seine Form und so sagen kann, damit man ihn auch besser irgendwie noch bewerten kann, finde ich. Da fehlt jetzt irgendwie noch so ein bisschen was.
Korrekt. Derek Chisora wäre doch interessant. Das wäre doch interessant. Oder Parker. Ja. Mein Gott, sowas wäre doch jetzt mal. Wäre doch vielleicht ganz witzig. Gut, ansonsten auf der Card auf jeden Fall erwähnenswert. Omar Figueroa Jr. verlor gegen Abe Ramos. In der Ecke zur sechsten Runde gab ja die Ecke auf von Omar Figueroa. Und er kam Abe Ramos, ja doch, vielleicht so ein bisschen überraschend, zum Sieg gegen das ehemalige Supertalent Omar Figueroa. Ansonsten natürlich einer der besten Boxer unserer Zeit, Iris Landi Lara, gewann in der ersten Runde durch K.O. gegen Thomas Lamanna. Das sind so die Kämpfe, die zumindest noch erwähnenswert wären auf der Karte. Auf die ganze gehen wir jetzt einfach mal nicht ein. Ansonsten, ja, vielleicht noch ein Ergebnis. Am Freitag war auch noch eine Veranstaltung von Frank Roan im Fliegengewicht in England. Moruti mit Lalane verlor nach Punkten gegen Sonny Edwards. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. Aber ansonsten kommen wir zur Vorschau und da steht uns doch ein Kracher ins Haus.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und zwar kämpfen am 8. Mai im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Zwei Kämpfer, ja, treffen da aufeinander. Ja, da hat man sich doch schon ein bisschen drauf gefreut. Die Vorzeichen sind ja eigentlich auch schon ein bisschen länger klar, dass es zu dem Kampf kommt. Und jetzt kommt es dazu. Der für die meisten wahrscheinlich, ja, Pound for Pound Nummer 1 Boxer Saul Alvarez kämpft gegen Billy Joe Saunders. Den ungeschlagenen Engländer, der eine Art, ja, Mini-Tyson Fury ist. Auch immer gut im Trash-Talk, beim Bohai stark. Die Frage ist auch, ob das im Ring dann so stark wird. Es wird um 3 Titel gehen, im dem WBC, WBA und WBO-Gürtel im Supermittelgewicht. Ob es bei dem Kampf irgendwelche Einschränkungen gibt oder Limitationen, ist mir momentan nicht bekannt. Also sei es das Gewicht von Saunders oder so. Ich hoffe mal, es ist ein ganz regulärer Kampf und kein Catchweight, wie es so üblich ist bei Saul Alvarez. Darauf hoffe ich doch sehr, weil das Limit, das schmälert so seine Verdienste, wenn man immer im Catchweight kämpft. Aber es ist eine andere Baustelle, die wir schon x-mal aufgemacht haben. Ja, Samira, wie siehst du da den Kampfausgang?
Ja, also erstmal freue ich mich auf den Kampf zwischen Saul Alvarez und Billy Joe Saunders, weil der letzte Kampf von Canelo ja dann doch ein bisschen ernüchternd war, beziehungsweise erstmal viel zu schnell gegen Avni Yildirim zu Ende war und er auch nicht wirklich viel machen konnte. Also ich meine, das war halt kein Kampf auf Augenhöhe. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt ein Kampf auf Augenhöhe wird, auch wenn das ein bisschen so verkauft wird. Es wird auf jeden Fall ein spannenderer Kampf und Billy Joe Saunders hat auf jeden Fall die Möglichkeiten und hat auf jeden Fall die Technik, um sich da ein paar Runden zu sichern. Aber für mich ist trotzdem Canelo da der recht klare Favorit. Ich finde, er ist der komplettere Boxer. Er schlägt für mich auch härter. Hat einen größeren Box-IQ, ist variabler, hat besseres Head-Movement und besonders die härteren Hände, glaube ich, werden ausschlaggebend sein. Saunders ist natürlich ein unorthodoxer Boxer, der sehr gerne so Mätzchen im Ring macht, auch ohne Deckung, was sehr gefährlich werden kann. Er hat eine gute Beinarbeit, er ist beweglich, er ist ein bisschen größer und er ist Linksausleger, was natürlich auch für Canelo ein bisschen schwieriger, ein bisschen Umstellung wieder sein wird. Aber ich meine, er hat ja auch schon gegen Linksausleger geboxt. Ich glaube, gegen Lara hat er ja auch schon. Ich glaube, der war auch Linksausleger. Auf jeden Fall denke ich, dass Saunders da schon sich die eine oder andere Runde erboxen kann. Aber dadurch, dass er halt so gerne Mätzchen macht und so gerne so ein bisschen so zu viel spielerische Elemente in seinem Stil einbringt, auch gegen Lemieux zum Beispiel, wo er dann auch teilweise sehr überheblich agiert, auch wenn er halt dann klar der bessere Mann ist, ja, dann zeigt er sich dann schon manchmal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, er ist schon arrogant so. Deswegen, also ich bin jetzt nicht so der riesen Billy Joe Saunders Fan. Klar, so ein bisschen kann man sagen Tyson Fury, aber ich finde, er ist irgendwie auf eine ganz andere Art irgendwie so trashig. Ich finde, Tyson Fury ist irgendwie so sympathisch trashig und Billy Joe Saunders ist einfach so proll-trashig und das finde ich irgendwie, also ich mag das nicht, wie er so sich so vermarktet und wie seine Kinder dann irgendwelche Gegner hauen und so, was dann lustig sein soll beim Wiegen. Also ich weiß nicht, ich finde, der ist für mich ein bisschen so prollig einfach. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viele Sympathien für ihn, auch wenn er ungeschlagen ist. 30 Kämpfe, 14 Siege durch K.O. Natürlich auch, der Altersunterschied ist nicht so wirklich groß. Er ist 31, Canelo ist, glaube ich, 30, genau. Von daher, also ich glaube, dass ich würde auf einen Punktsieg für Canelo tippen. Natürlich, auch wenn es eng werden würde, was ich jetzt aber auch nicht so unbedingt glaube, dann wäre natürlich immer Canelo derjenige, der dann das Punkturteil bekommt, weil er einfach immer das Punkturteil bekommt, wenn es eng wird. Aber ich glaube, so eng wird es auch nicht unbedingt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Knockdown geben kann. Ob der jetzt den Kampf beendet oder nicht, das ist fraglich, muss auch nicht sein. Aber dadurch, dass Billy Joe Saunders halt teilweise echt offen ist durch seine Spielereien, und wenn da so ein Aufwärtshaken von Canelo reinkommt, dann liegt er halt unten. Und deswegen kann ich mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Trotzdem würde ich, trotzdem glaube ich, dass der Kampf über die Punkte entschieden wird und dass da Canelo schon recht weit vorne liegt, auch wenn sich Joe Saunders bestimmt gut schlagen wird. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein ansehnlicher Kampf, dazu gehören ja immer zwei, und ich hoffe, es wird ein bisschen spannend. Was meinst du?
Ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde jetzt einfach auch, das ist wahrscheinlich auch ein Punktsieg von Alvarez. Für mich immer noch sehr entscheidend ist das Ding jetzt irgendwie limitiert, gewichtslimitiert. Das finde ich ist halt immer für mich der Faktor. Wie gesagt, ich hoffe, das ist nicht der Fall. Und Joe Saunders, ja, ist eine gute Frage, ne? Ist vielleicht ein bisschen, auch so ein bisschen, dass er sich immer steigern kann in den Kämpfen. Er ist halt noch ungeschlagen, auch wenn er ein paar enge Kämpfe hatte, aber ist halt die Frage, inwieweit er sich steigern kann, und das muss er auf jeden Fall gegen Alvarez, aber ja, ich würde da auch einen Punktsieg von Alvarez, alles andere würde mich schon ziemlich wundern. Vielleicht noch irgendwie ein Vorzeitiger von Alvarez, ist auch sicherlich möglich, aber selbst wenn irgendwie das Ding irgendwie eng werden sollte, wird Alvarez das immer kriegen, das Ding, und von daher sehe ich da eigentlich keine allzu große Gefahr. Ist auf jeden Fall nett zu sehen, dass Alvarez jetzt auf jeden Fall, das ist zumindest einer der Kämpfe, wo es ein bisschen interessanter ist, ne? Also sowas gegen Yildirim braucht kein Mensch, und das Ding ist auf jeden Fall schon top, dass es stattfindet. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auch das Billy Ho oder das Billy Joe vor dem Kampf. Der ist ja auch mal gut, des Saunders. Von daher wird da für Action gesorgt sein. Und mal gucken. Also vielleicht ist ja für die Überraschung gut, aber ich kann es ja auch so richtig nicht vorstellen. Aber vielleicht sind wir nächste Woche schlauer. Dann wissen wir auch, ob es ein Catchweight stattfand oder real in Supermittelgewicht, was ich doch sehr hoffe, weil den Saunders dann noch irgendwie nach unten zu drücken, weiß ich auch nicht, ob das, ne, das hätte, also es würde noch mehr Hass, glaube ich, auslösen. Dieses ständige Catchweight-Gekämpfe, das ist fürchterlich.
Auf jeden Fall könnt ihr den Kampf auf The Zone sehen.
Genau, und das ist ja schon mal gut. Die Undercard, da steht nichts drauf, es wird irgendwas geben, aber es wird alles nicht sonderlich erwähnenswert sein. Gut, dann werden wir nächste Woche natürlich groß darauf eingehen, und zumindest erwähnen wollen wir, dass am Freitag, dem 7. Mai, noch eine, ja, vielleicht sehenswerte Veranstaltung ist in Russland. Magomed Kurbanov kämpft gegen Liam Smith. Ist sicherlich auch eine ganz nette Ansetzung. Aber es steht natürlich alles klar im Schatten. Dieses ist vielleicht eines der größten Kämpfe dieses Jahr oder der größte. Schwer zu sagen, was noch kommt, aber es ist auf jeden Fall für Action gesorgt am Wochenende. Gut, das wäre es dann soweit mit der Vorschau. Kommen wir zu den News.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Ja, und da erwähne ich einfach mal die erste News, die wir so zusammentragen konnten. Und zwar, Ünsal Arik hat Corona. Und ihm geht's wohl auch nicht allzu gut. Und er ist sehr schwach. Und von daher, falls er uns hören sollte oder irgendwer, dann gute Besserung, Ünsal Arik. Ansonsten, Floyd Mayweather Jr. gibt sein Comeback und kämpft gegen YouTube-Star Logan Paul. Ja, Geld regelt. Ja, das ist halt so, das zeigt halt auch wieder mal auf, wo die Probleme im Boxen liegen, dass ein Ex-Boxer gegen einen YouTube-Mann boxt und wahrscheinlich mehr Geld verdient oder als so in 99,999% aller Kämpfe in diesem Jahr an Börse so gezahlt wird. Ja, das zeigt schon ganz gut auf, in welchem Status, in welchem Zeitgeist, keine Ahnung, in welcher Zeit wir uns befinden. Auf jeden Fall wird es ja den Kampf am 6. Juni wohl geben. Ja, Samira, was gibt's denn sonst noch Neues?
Ja, dann plant SES Boxing eine Boxgala am 5. Juni mit den Hauptkämpfern Agit Kabayel und Roman Fress auf der Magdeburger Seebühne. Und anscheinend versuchen sie auch, dass da Boxfans, bis zu 1000 Boxfans dabei sein können, weil es ja Open Air ist, aber es ist halt noch nicht so klar, wird alles erstmal beantragt. Aber ist auf jeden Fall schön zu hören, dass wieder ein Box-Event mit Fans veranstaltet werden soll im Sommer. Das hat SES ja auch schon mal gemacht. Das lief ja auch ganz gut. Von daher würde ich mich darauf freuen. Die Gegner wurden jetzt noch nicht benannt von Caballel und Fress. Muss man noch ein bisschen abwarten. Aber ich hoffe, dass das klappt auch mit ein paar Zuschauern, weil so lange nicht am Ringen gewesen zu sein, ist nicht nur für die Boxer schlecht, sondern auch für die Boxfans, glaube ich. Da hat man auch schon so ein bisschen Sehnsucht danach.
Ja. Und das Impftempo nimmt zu, von daher kann man eigentlich recht frohen Mutes so in die Zukunft blicken. Gerade irgendwo in England, USA ist man ja noch sehr viel weiter und da wird gewisse Normalität ja wahrscheinlich schon relativ bald einkehren. Ansonsten gibt es eine News, Felix Sturm boxt am 19. Juni gegen James Kraft. Ich frage mich zwar warum, aber...
Aber ich kann dir sagen, warum. Ich kann dir wirklich sogar sagen, warum. Weil eigentlich ja Felix Sturm war ja schon ausgemacht, auch damals noch mit Sauerland, jetzt ist ja Wassermann-Boxing, dass Felix Sturm gegen Vincent Feigenbutz boxen soll. Und eigentlich ist es ja auch schon unterschrieben, ja, aber es gab ja noch keinen festen Kampftermin. Aber der Kampf wird jetzt quasi nochmal für Felix Sturm einfach zwischengeschoben, weil sie für den Kampf gegen Feigenbutz auf Zuschauer, auf die Erlaubnis warten, dass sie irgendwie mit Zuschauern veranstalten können. Und ich glaube, deswegen wird es halt ein bisschen so nach hinten verschoben, weil natürlich Felix Sturm gegen Vincent Feigenbutz wollen, also da müssen eigentlich Zuschauer dabei sein, ne? Also ich weiß nicht, das wäre halt schade, wenn da keine dabei sind, weil das fände ich auch sehr spannend. Also da würde ich auch gerne dabei sein, wenn es gehen würde, weil ich finde die Ansetzung schon sehr spannend. Und ja, und das Felix Sturm, damit er wahrscheinlich auch, ich meine, der muss ja auch wieder ein bisschen aktiv sein und so. Und der geht ja kein großes Risiko ein. Also ist ja so, von daher macht er den Kampf halt zwischendurch und er ist da der klare Favorit und da wird auch nichts anbrennen. Und von daher werden sie danach den Kampf einfach gegen Feigenbutz irgendwann hoffentlich machen und fertig so.
Ja, ich meine, das Talent von James Kraft ist überschaubar. Kantik Bauer relativ wenig Skill. Ist einfach so auf Clubfighter-Niveau. Das wird keine große Herausforderung sein für Felix Sturm. Stay-Busy-Kampf. Ne, da muss man sich nichts vormachen. Auch aufgrund, weiß nicht, vielleicht mögen manche da irgendwie was sehen in James Kraft. Ich sehe da nichts. Aber da muss jeder selber, ja, was wissen oder nicht. Ansonsten gibt's noch was Erwähnenswertes, Samira.
Ja, dann gibt's noch eine eher traurige Nachricht. Da ist nämlich ein Amateurboxer, Rashid Al-Swaizat, nach einem Kampf bei der Juniorenmeisterschaft in Polen gestorben. Und das ist natürlich immer eine sehr traurige Nachricht. Der Boxer kam aus Jordanien und hatte dann anscheinend eine Hirnverletzung nach dem K.O. und ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und kurz danach wurde dann auch bekannt gegeben, dass er halt leider verstorben ist. Sehr traurig, aber das macht einen halt immer noch, ich meine, er war 19 Jahre alt und das macht einen halt immer noch so bewusst, dass Boxen halt schon echt ein gefährlicher Sport ist. Man weiß natürlich nicht, ob er da irgendwie vorher schon irgendwas hatte, aber es müsste eigentlich auch geprüft werden. Er wurde dann auch irgendwie notoperiert, aber ja, war anscheinend dann zu spät. Und ja, auf jeden Fall unser herzliches Beileid bei sowas, aber das ist halt Boxen. Manchmal geht's halt auch unschön aus. Man darf halt nie vergessen, dass es halt echt ein gefährlicher Sport sein kann. Zum Glück passiert es echt selten so, aber manchmal passiert sowas.
Und so ist es.
Dann kommen wir noch zu einer anderen Nachricht. Und zwar möchte jetzt Mahmoud Shah wieder boxen, und zwar in Köln, den WBA-Titel verteidigen gegen Christopher Lovejoy. Den hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Der Kampf soll am 15. Mai stattfinden in Köln, also in seiner Heimatstadt. Und ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Ja, ich glaube, es wird auch bei Bild Plus übertragen.
Bestimmt
EC, auch. EC veranstaltet es. Aber es ist ja schön, dass er überhaupt nochmal seinen Titel irgendwann verteidigt, ne? Also, aber
ja, welchen Titel? Keine Ahnung. Ja, das ist ja auch
Champion in Recess ist er ja eigentlich, weißt du doch.
Ja, das ist, keine Ahnung. Für mich ist das auch kein Boxer, das ist irgendwie so ein Instagram-Gangster oder keine Ahnung. Das kann man ja nicht Boxer nennen. Der ist weder schnell, hat weder Punching Power noch irgendwie groß Skill. Keine Ahnung. Kann schön K.O. gehen gegen gute Leute. Ja,
das ist halt ein bisschen fragwürdig. findet im Sportstudio Baden statt. Und wir werden nach dem Kampf vielleicht mehr wissen, wenn wir den dann gucken. Aber ja, ja, es ist halt, ja, der Titel hört sich dann größer an, als ja, das, was dann ja, da ja, zu sehen sein wird.
Es wird sicherlich um irgendwelche East-West International Interconti Interimstitel gehen, mit Sicherheit auch. Das ist fantastisch. Da können sich manche Leute sicherlich drauf freuen. Gut. Das wäre es dann soweit gewesen mit den News. Nächste Woche gibt es dann die Besprechung ja, des vielleicht größten Kampfes des Jahres, vielleicht, man wird sehen. Ansonsten, liebe Hörer, liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter, stellt uns Fragen.
Und löscht sie nicht wieder.
Ja.
Auch eure Kritik könnt ihr gerne stehen lassen.
Genau. Ansonsten, ja, wenn ihr was zu meckern habt oder so, dann haut rein, ne? Dann macht mal. Ansonsten, ja, dann bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.